So, wir haben es schon gehört, das Thema heute Morgen ist, ich bin der gute Hirte. Und es ist ein schönes Thema, aber insofern herausfordernd, weil Themen zu predigen, die jeder durch und durch kennt und die man schon so oft gehört hat, ist dann manchmal schwierig, dass man da noch was vermitteln kann, wo neu ist oder wo ansprechend ist. Aber es geht gar nicht darum, dass wir neue Dinge immer hören, sondern es geht darum, dass wir Dinge verinnerlichen. So wie es der Michael letzte Woche in seiner Predigt gesagt hat, dass wir das Wort essen, dass wir es in uns aufnehmen, dass wir es verstoffwechseln und dass es in uns Form und Gestalt annimmt. Form und Gestalt, mal kurz Folie 2, dann zeige ich euch kurz die Struktur der Predigt heute Morgen, dass ihr euch ein bisschen entlanghangeln könnt. Ein erster Punkt geht es darum, weshalb brauchen wir überhaupt einen Hirten? Dann geht es darum, warum bezeichnet Jesus sich als den guten Hirten? Und der dritte Punkt ist nur ein ganz kurzer Punkt, aber ein sehr wichtiger Punkt, ist er auch mein Hirte. Und ich möchte am Anfang einsteigen in den ersten Punkt, indem ich euch eine Geschichte erzähle. Es war einmal ein Rudel Wölfe und die haben sich getroffen zu einer Krisensitzung. Und der große Oberwolf, er hat sich vor sein Rudel hingestellt und hat gesagt, so kann es einfach nicht weitergehen. Die Schafe, die werden immer wohlgenährter, immer fetter, immer dicker und wir werden immer magerer. Wir kriegen nichts mehr zu fressen, wir werden immer kranker und es ist echt richtig eine Notsituation. Ging so ein Raunen durch die Wolfsmenge und die anderen haben gesagt, was sollen wir denn machen? Darin sind nur diese Hirten schuld. Den ganzen Tag und die ganze Nacht sind die Hirten da und sie versorgen die Schafe und sie geben denen alles, was sie brauchen und sie beschützen die Schafe auch. Wir können uns keinem Schaf nähern, dann kommt schon der Hirte mit seinem Stock und der Hund und es ist nicht möglich, sich irgendwie einem dieser Schafe zu nähern. Und solange die Schafe Hirten haben, das ist doch ganz klar, haben wir keine Chance. Geknurre und Gejaule ging das durch das Rudel der Wölfe. Recht hat er, aber so wird es immer bleiben, so war es immer, so wird es immer bleiben und das wird sich niemals ändern. Schafe werden immer einen Hirten haben, der auf sie aufpasst. Und dann hat sich so ein etwas jüngerer Wolf zu Wort gemeldet und sagte, man müsste die Schafe dazu bringen, dass sie keinen Hirten mehr haben wollen. Das wär's doch. Man müsste die Hirten abschaffen. Und dann sagt ein älterer Wolf, du weißt doch, wie es ist. Selbst wenn wir es schaffen, einen dieser Hirten zu töten, gefühlt kommt für einen toten Hirten gleich drei neue. Es ist immer irgendwie einer da, der dann kommt und der auf die Herde aufpasst. Und jetzt auf einmal gab es wie so eine Nische in das Wolfsrudel. Alle traten so zur Seite und von hinten kam ein ganz alter, ein richtig böser Wolf mit so blutunterlaufenden Augen, richtig böser alter Wolf. Und er hat gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, was wir mit Kraft und was wir mit Macht nicht schaffen, das schaffen wir nur durch eine List. Wir müssen die Schafe dazu bringen, dass sie von sich aus selber sagen, dass sie keinen Hirten mehr brauchen. Und da gingen Lachen durch das Wolfsrudel. Wie willst du die Schafe dazu kriegen? So doof ist kein Schaf, dass sie sagen würden, sie brauchen keine Hirten. Du bist alt und senil geworden, du weißt gar nicht mehr, was du da schwätzt. Und dann sagt er, ich habe von einer List gesprochen. Wir Wölfe können das nicht in ihnen bewirken, aber wenn Schafe zu Schafe kämen und ihnen einredeten, dass Schafe keine Hirten brauchen und dass sie sich selbst weiden könnten, dann mag es geschehen, dass die Schafe ihre Hirten abschaffen. Und ich sprach von einer List. Wenn wir uns verkleiden als Schafe, da seht ihr es, und wenn wir als verkleidete Schafe unter die Schafe gehen und wir werden ihnen das nach und nach einreden. Und ihr seht, so ist der berühmte Wolf im Schafspelz entstanden. Der Wolf im Schafspelz. Und er ging und sie haben, so ein paar Wölfe haben sich verkleidet als Schafe und sie haben sich unter die Hirten, unter die Herde natürlich vor allem gemischt. Und dann haben sie angefangen, ihre Botschaften zu verbreiten. Plötzlich, weil das habe ich schon gehabt, das da. Plötzlich tauchten neue Schafe in den Herden auf mit so einem besonders großen Maul. Aber die Schafe haben das nicht erkannt, dass das eigentlich gar keine Schafe sind. Und die haben, das sieht gar nicht ganz friedlich aus auf das Bild, wenn man sich das so anguckt, gell? Wenn man sich es nicht so genau anguckt. So schön grün und saftig, alles gut. Und dann haben diese Wölfe angefangen zu erzählen, die Hirten, die meinen es überhaupt nicht gut mit uns. Die nutzen uns nur aus. Die wollen doch nur unsere Wolle und unsere Milch. Die wollen uns nur ausbeuten. Und außerdem ist das völlig unnatürlich. Das ist eine absolute Fehlentwicklung, dass es Hirten gibt. Das ist mit der Würde eines Schafes ist das gar nicht vereinbar, dass es einen Hirten gibt. Früher hatten wir keine Hirten, wir waren frei, wir konnten uns selber weiden und das war gut und so soll es wieder werden. Und nicht lange hat es gedauert, da gab es dann die ersten Schafherden ohne Hirten. Und sie haben erzählt, wie schön es jetzt ist, ohne den Hirten. Und es ist so frei und sie können hinlaufen, wo sie wollen und keiner zeigt ihnen mehr, wo sie hin müssen, sondern sie können tun und lassen, was sie wollen. Aber jetzt kam es dazu, dass die Herden schlecht versorgt waren und sie brachen auseinander. Sie waren schutzlos, sie zerstreuten sich. Und als dann die Schafe so vereinzelt rumstanden, da kam der Moment, auf das, den die Wölfe gewartet hatten. Und den letzten Gedanken, den die Schafe im Kopf hatten, bevor sie von den Wölfen gefressen wurden, war: Wir brauchen keinen Hirten. Eine nicht so ermutigende Geschichte. Sie hat hier kein Happy End an dieser Stelle. Aber ich komme in der Predigt nochmal später auf sie zurück, kurz. Ein Pastor aus unserem Gemeindeverband, Ingolf Elsen, manche kennen von ihm, der hat erzählt, dass er mal einen ganzen Tag mit einem Hirten verbracht hat. Und er wollte dadurch lernen, ob das wirklich stimmt oder ob man das halt in der Bibel liest und ob man das halt nur so sagt oder ob das wirklich stimmt, dass diese Schafe auf ihren Hirten angewiesen sind. Und er hat gesagt, es stimmt. Diese Schafe, sie finden den Weg zum frischen Wasser von selber nicht. Sie kommen da nur hin, also durch Zufall hat sich nach Stunden mal eins da am Fluss verirrt, aber sie müssen vom Hirten zu dem frischen Wasser geführt werden. Ein Schaf erkennt auch nicht, ob es aus einer frischen Quelle trinkt oder aus einer abgestandenen Pfütze, was es krank macht. Das kann ein Schaf nicht unterscheiden. Ein Schaf frisst und trinkt alles, was du ihm vor die Schnauze setzt und kann nicht unterscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Und es ist tatsächlich so, wenn Schafe umfallen, dann kommen sie nicht wieder selber auf die Beine. Es ist ja so, wenn es im Sommer heiß ist, die Schafe sind ja dick in Wolle eingepackt und dann fangen die an zu schwitzen und dann juckt es unterm Fell. Und dann machen die Schafe Folgendes, sie fangen an sich zu rollen, damit sie sich, um sich zu kratzen. Und manche Schafe schaffen dann die Rolle nicht ganz und wenn die dann auf der Seite oder noch schlimmer auf dem Rücken liegen bleiben, die können mit ihren kleinen kurzen Beinen, können die nicht wieder aufstehen. Und da muss der Hirte hingehen und er muss diese Schafe, gibt es Videos, ihr könnt das mal im Internet mal googeln, ich habe jetzt keins mitgebracht, aber es gibt Videos, wo man dann die Hirten sieht, die dann diese Schafe zurück auf ihre Beine schubsen. Also wenn ihr irgendwo mal ein Schaf seht, was auf dem Rücken liegt und es ist kein Hirte in der Nähe, geh hin und schubse es auf die Beine. Das ist wirklich wichtig, weil wenn man das nicht tut, dann diese Schafe sterben. Also die schaffen es nicht aufzustehen und das ist wirklich hochdramatisch. Also das ist lustig, aber es ist wirklich krass. Das könnt ihr mal googeln, das ist tatsächlich so. Schafe sind also absolut auf ihre Hirten angewiesen. Und das, obwohl sie nicht dumm sind. Nämlich Schafe sind lernfähig. Also man kann Schafen richtig was beibringen. Schafe, sie haben ein sehr gutes Gedächtnis. Schafe können sich Gesichter zum Beispiel merken. Also Schafe prägen sich Gesichter ein von anderen Schafen, die erkennen das andere Schaf am Gesicht. Und sie prägen sich auch die Gesichter ein von ihrem Hirten zum Beispiel. Und natürlich, das wissen wir auch aus unserem Bibeltext, natürlich auch die Stimme. Sie können sich an die Stimme des Hirten erinnern. Sie merken sich Gesicht und Stimme. Und Schafe lassen sich tatsächlich bei ihrem Namen rufen. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, es gibt Hirten in Schottland, die haben ihren Schafen, die rufen nicht nur die ganze Herde, sondern sie haben ihren Schafen individuell einzelne Namen gegeben. Und wenn die dann den Namen des Schafs rufen, dann kommt das Schaf aus der Herde rausgelaufen zum Hirten entgegen. Die erkennen ihren Namen und sie laufen dem Hirten entgegen. Und warum erzähle ich euch das so ausführlich? Weil ich es total spannend finde, dass wir diese Fakten im Kopf haben, wenn wir uns jetzt gleich mit den Bibelstellen beschäftigen. Weil wenn wir das im Kopf haben, dann merken wir, wie treffend Jesus dieses Bild gebraucht. Wie präzise das zutrifft, was Jesus da sagt. Jesus hat ja auch vielen Gleichnissen erzählt. Da steht etwas, steht für was anderes, wie in einer Fabel. Aber das ist keine Fabel, was Jesus hier erzählt, sondern das, was er hier sagt, das haben die Leute damals verstanden, dass es genau so ist, dass es genau so sich verhält, weil die viel mehr Wissen noch hatten in der Antike über Schafe und ihre Hirten und so weiter. Sage ich nachher noch ein, zwei interessante Sachen dazu. Und das Erschreckende an dieser Wolfsgeschichte vom Anfang ist, dass diese Geschichte sehr viel mit unserer Wirklichkeit und mit unserer Gesellschaft heutzutage zu tun hat. Viel mehr, wie man vielleicht aufs erste Hören vielleicht merken würde. Denn es gibt leider einige Menschen heutzutage, die genau diese Lügen geglaubt haben. Ich brauche keinen Hirten. Ich brauche keinen Gott. Der schränkt mich nur ein. Die ganzen Gebote, die ich halten muss. Und überhaupt, wenn ich mich entscheide, Gott nachzufolgen. Was weiß ich denn, wie ich dann mein Leben verändern müsste? Wie müsste ich dann mein Leben leben? Was müsste ich denn dann alles tun? Was müsste ich denn dann alles investieren? Nee, da würde ich mich von Gott echt ausgenutzt fühlen. Da würde ich mich einschränken, wenn ich Christ wäre, wenn ich ein richtiger Nachfolger wäre. Ich bin mein eigener Herr. Ich passe selber auf mich auf. Ich bin groß, ich kann selber auf mich aufpassen. Höre ich von meinen Kindern auch schon ab und zu. Aber es stimmt nicht. Und wir denken das auch manchmal. Wir können das ganz gut. Wir können uns selber weiten. Ich will frei sein. Ich kriege das selber in den Griff. Aber so viele, die das denken, wissen nicht, was sie da ausschlagen. Sie wissen nicht, was ihnen fehlt. Sie wissen nicht, was ihnen verloren geht, was sie da ausschlagen, welches Angebot Gottes sie dort nicht wahrnehmen. Und die Bibel, sie zeigt uns, dass Gott darunter leidet. Wenn man die ganze Geschichte angucken würde vom Volk Israel, das ist eigentlich genau eine Geschichte davon, wie Gott leidet. Immer dann, wenn sein Volk sich von ihm abwendet, wie Gott darunter leidet und wie er sein Volk zurückruft, wie er ihnen nachgeht, wie er sie nicht loslässt. Und Gott leidet darunter, so wie Eltern leiden, wenn sie sehen, dass ihre Kinder selbstsüchtige und selbstzerstörerische Wege gehen. Ich habe das, meine Kinder sind ja noch jung, man sagt kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich das beobachten würde, dass meine Kinder falsche Wege gehen, hey, ich würde richtig drunter leiden. Und Gott erleidet drunter, wenn seine Kinder von ihm weglaufen. Wir sehen das so stark in Matthäus 9, 36, Folie 3, wo das so treffend beschrieben wird. Da wird es folgendermaßen ausgedrückt, als er, also Jesus, er ging durch die Menschenmenge und das heißt das, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Warum? Denn sie waren hilflos und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das bringt es auf den Punkt. Die Neues Leben Übersetzung schreibt hier, denn sie hatten große Sorgen, und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Auf wie viele Menschen heutzutage trifft dieser Satz zu? Sie haben große Sorgen und sie wissen nicht, wen sie um Hilfe bitten können. Das Wort, was hier übersetzt wird mit tiefes Mitgefühl, das ist im Originaltext, im Griechischen heißt es splachnitzomai, heißt dieses Wort. Und das heißt eigentlich, dass es ihm die Eingeweide umgedreht hat. Wir kennen von uns so einen Begriff, es hat uns den Magen umgedreht. Also Jesus hat es gesehen und es ging ihm durch den Körper. Das war ein körperlicher Schmerz, den er empfunden hat, als er gesehen hat, dass die Menschen waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So tief hat ihn das innerlich geschmerzt, so tief war sein Mitgefühl. Und ich möchte heute Morgen als erstes sagen, du liegst Jesus wirklich am Herzen. Er hat das Beste für dich im Sinn. Er ist der gute Hirte. Du liegst ihm wirklich am Herzen. Es ist ihm nicht egal. Man sagt immer, was sind so die gegensätzlichen Gefühle, so Liebe und Hass. Aber schlimmer als Hass ist eigentlich Gleichgültigkeit. Weil wenn ich für jemand Hass empfinde, dann ist da noch ein Gefühl da. Und es hat immer noch die Chance, dass es sich wieder verwandeln kann. Wir haben es gehört von Siegfried und Gerda. Vergebung. Vergebung, die Veränderung schafft, die Hass verändern kann. Es gibt radikale Muslime, denen Jesus im Traum begegnet. Und diese Begegnung verändert alles. Und sie lassen von ihrem Hass ab und sie werden Nachfolger Jesus. Aber schlimmer ist Gleichgültigkeit. Und das sagen wir, dann, wenn wir für Gott gleichgültig wären, wäre es ihm völlig egal, wie wir leben. Und manchmal empfinden wir das als Einschränkung, dass wir denken, es gibt jemand, einen Gott, der sagt mir, wie ich zu leben habe. Und als erstes sträubt sich da alles, oder? Ich will frei sein, ich will selbst entscheiden. Das ist doch nicht gut, aber wenn wir mal drüber nachdenken, hey, ist es nicht ein Schatz, dass jemand gibt, dem es nicht egal ist, wie ich lebe? Dem es nicht egal ist, ob ich was Gutes oder Blödsinn mache, der sich für mich interessiert und der mir sagt, pass auf, nicht dieser Weg. Dieser Weg wird dir schaden. Das ist was Gutes, das ist was Wertvolles. Aber es gibt diese Lügen, dass wir das irgendwie verdreht haben. So wie bei Adam und Eva im Paradies, als die Schlange gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr hier von nichts essen dürft, was der euch alles verbietet. Tatsachen verdreht. Jesus, er meint es gut mit uns. Er ist der gute Hirte und wir brauchen ihn. Kommen wir zum zweiten Punkt. Warum bezeichnet sich denn Jesus jetzt als den guten Hirten? Gibt es auch schlechte Hirten? Was sagt Jesus dazu? Wir möchten uns das im Bibeltext mal anschauen, Folie 4. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, erstmal Stopp an der Stelle. Zunächst mal, das habe ich ja von der Anna gelernt, ihr wisst es, zuerst muss man fragen, wenn Jesus das sagt, ich sage euch, ja, wem sagt er das denn überhaupt? Was war der Kontext? Und es ist hier tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, die Ausführungen, die jetzt kommen, zu wem spricht er das? Und in welchem Kontext? Was ist davor passiert? Das ist unglaublich wichtig. Und das ist das 10. Kapitel, Vers 1, ihr könnt es ja sehen. Das knüpft direkt an Kapitel 9 an vom Johannesbrief. Im Kapitel 9, da lesen wir von einem blindgeborenen Mann. Und Jesus, er begegnet diesem Mann und er heilt diesen Mann und das löst richtig Tumult aus. Die religiösen Führer, die Pharisäer sagen, wer hat dich geheilt? Das kann nicht sein und so. Und sie werfen ihm vor und sagen, du bist von Anfang an, von Geburt bist du ein sündiger Mann, weil deswegen bist du blind geboren. Und hol deine Eltern her. Und es gibt einen Riesentumult. Und die haben diesen Mann sehr, sehr schlecht behandelt. Und Jesus, also wir lesen jetzt hier Folie 5, da spricht Jesus nochmal zu diesem blinden Mann und er spricht zu denen, die dabei waren, die das mitbeobachtet haben. Und da heißt es, ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen. Und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten: Willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Und Jesus sagt ihnen: Wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Die religiösen Anführer haben den schlechten Mann, haben den Mann und seine Eltern schlecht behandelt und das einfache Volk im Allgemeinen. Und Jesus erzählt jetzt das, was er jetzt ausführt, deswegen, um ihnen eine Lektion zu erteilen, um allen zu zeigen, was ist der Unterschied zwischen mir und der Unterschied zwischen euch, zwischen eurem Verhalten, zwischen dem, wie ihr diesen Mann behandelt habt. Ich werde den ganzen Text aus Johannes 10 nicht lesen, aber wenn ihr das zu Hause mal macht, dann werdet ihr merken, dass nachher, als Jesus dann seine Rede beendet hat, dass es dann polarisiert hat. Die einen kommen zum Glauben und die einen sagen, das ist ein böser Geist, spricht durch den, das kann man nicht sagen, was der sagt. Und dann gibt es andere, die sagen, also wenn er böse wäre, dann hätte er diesen Blinden nicht sehend gemacht. Also da merkt ihr, es ist genau in diese Begebenheit eingerahmt, es ist biblisch so, dass es dieser Rückgriff auf Johannes 9 ist, dass es in diesem Kontext, in dieser Situation passiert ist, diese Rede. Erinnert euch zurück an die Geschichte mit den Wölfen. Die Schafen, sie dachten, jetzt haben wir es begriffen. Jetzt ist uns ein Licht aufgegangen. Wir brauchen gar keinen Hirten. Sie dachten, dass sie jetzt sehen können. Aber in Wirklichkeit wurden sie mit Blindheit geschlagen. Und das ist das, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Ihr habt die Sünde, die ihr begangen habt, ist, dass ihr blind seid, aber dass ihr sagt, er sagt, wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig. Ihr seid aber schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Weil ihr denkt, ihr habt es geschnallt, ihr habt es begriffen. Also auch dieser Hochmut, dieser Stolz, der damit reinklingt. Und jetzt nochmal zurück, Folie 4. Jetzt sagt Jesus ihnen diesen Text. Den ersten Abschnitt gucken wir uns erstmal zusammen an. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, dann geht er vor ihnen her und die Schafe, sie folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Es ist klar, dass eine Tür der naheliegende Zugang ist, wo man durchgeht, wo man reingeht. Das ist doch logisch. Aber nicht jeder, sagt Jesus hier, der bei den Schafen ist, kommt auf diesen Weg hinein. Es gibt auch manche, die haben sich einen anderen Zugang zu den Schafen erschlichen. Was meint er damit? Politische und geistliche Autoritäten aus dieser Zeit, also in der Antike, wurden oft mit Hirten bezeichnet. Da haben wir immer wieder Bibelstellen, wo das ganz klar rauskommt, dass man diese Führer, die Schriftgelehrten, dass man die als Hirten bezeichnet hat. Und Jesus erklärt hier, dass nicht jeder von ihnen ein wahrer, ein guter Hirte ist. Manche von ihnen sind wie Diebe und Räuber. Und ein Zeichen dafür ist das, wie sie Zugang bekommen haben zu den Schafen. Der Hirte geht durch die Tür. Logisch. Es gab damals einen Torhüter, einen Türhüter, der hat stellvertretend auf die Herde aufgepasst, solange der Hirte mal kurz weg war. Und es gab mehrere, man könnte es sich so vorstellen, wie wenn mehrere Weiden nebeneinander weiden und alle gehören einem anderen Besitzer. Und dann war der Torhüter hat dann die Besitzer erkannt und wusste, ja, ich weiß, dir gehört die Herde, kannst rein, das ist deine Herde, du auch. Und einen Fremden hat er nicht reingelassen. Deswegen gab es da einen Türhüter oder einen Torhüter, der das bewacht hat. Und es gibt aber Räuber und Diebe, die haben sich anders Zugang erschlichen. Die Pharisäer bekamen Zugang zu Gottes Volk oder zu den Schafen durch persönliche und politische Beziehungen, durch Bildung, durch Ehrgeiz, teilweise leider auch durch Manipulation und Korruption. Jesus sagt hier nicht pauschal, alle Pharisäer sind böse, alle Pharisäer sind schlecht und so weiter und so weiter. Er spricht zu denen, die jetzt diesen Mann und die Eltern so schlecht behandelt haben. Und er spricht das an über die Pharisäer, die dort in Stolz und in Hochmut Jesus nicht erkannten und die falsch umgegangen sind mit den Schafen. Da haben wir nachher auch gleich noch eine Stelle, die das nochmal deutlich zum Ausdruck bringt. Wer aber durch die Tür hineingeht, das ist der Hirte. Gott wollte immer, dass sein Volk von denen geführt werden, die auf rechtmäßigen, auf vorgesehenem Weg zu den Schafen kamen. Wer war das? Das waren die Menschen, die Gott selber erwählt hat. Also die Propheten zum Beispiel im Alten Testament, die Hirten, die von Gott selbst eingesetzt waren. Oder jetzt natürlich auch die Jünger, die Jesus erwählt hat. Die von Gott selbst eingesetzt waren, das sind die, die den rechtmäßigen Zugang haben, die Tür. Und natürlich sagt Jesus damit auch, er ist die Tür zu den Schafen. Das bedeutet, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt, ich bin die einzige Verbindung zwischen dem Vater und den Schafen. Ich bin die Tür. Ich bin die Verbindung. Und jetzt kommen so schöne Verse. Der Hirte, der ruft die Schafe beim Namen und sie folgen ihm. Und es zeigt damit diese persönliche Beziehung, diese persönliche Verbindung, wie ich vorher gesagt habe, der Hirte aus Schottland, der das Schaf bei seinem Namen ruft und das Schaf kennt seinen Namen und es kommt. Also nicht nur wie es bei Hunden oder bei anderen Tieren, das ist bei Schafen ganz genauso. Es zeigt eine persönliche Beziehung, eine persönliche Bindung. Und der Name, der hat in der Bibel immer und auch in der Antike sowieso, hatte der Name immer eine wesentliche Bedeutung. Viel mehr als bei uns heute. Bei uns ist schon so, dass die meisten Eltern sich gut überlegen, wie nenne ich mein Kind? Vielleicht gucken wir mal, bevor man das Kind einfach so nennt, mal nach, was es bedeutet. Ich habe erzählt, ich fand eigentlich immer Mara ein schöner Name. Ich weiß, heute Morgen ist niemand da, wo es so heißt. Aber Mara heißt eigentlich die Bittere oder die Verbitterte. Es kommt daher, als Mose an den Stein geschlagen hat und es war die bittere Quelle, das war Mara. Ja? Also dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das nicht so ein guter Name. Ich wollte meine Tochter nicht die Bittere oder Verbitterte nennen. Also manche machen sich schon Gedanken, wie nenne ich mein Kind? Und ich gucke mal nach, was bedeutet das überhaupt, wenn ich in diesen Namen geben würde. Aber damals war das noch stärker. Der Name war verbunden mit Berufungen, mit Persönlichkeiten. Gott hat ja auch oft mal immer gesagt, jetzt sollst du nicht mehr so heißen, Abraham, sondern jetzt Abraham. Jetzt nicht mehr Sarah und so weiter. Also das war ganz, ganz wichtig, das war ganz entscheidend. Und immer wenn Gott in der Bibel, das kommt relativ häufig vor, Menschen persönlich mit ihrem eigenen Namen angesprochen hat, dann war das immer ein einschneidendes Erlebnis für diese Menschen. Es war immer ein Wendepunkt für die Menschen damals. Genauso bei der Jahreslosung von letztem Jahr, die so viele angesprochen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da haben wir Hagar, die völlig verzweifelt, ich habe das nochmal in einer anderen Parallelstelle nachgelesen, die völlig verzweifelt in der Wüste liegt und sie tut ihren Sohn, ihren kleinen Jungen, den setzt sie so unter einem Busch ab und sie geht davon weg und sie liegt völlig verzweifelt und sagt, Gott, ich kann es mir nicht angucken, wie dieser kleine Mann hier in der Wüste verdurstet. Ich kann es nicht sehen, wie der unter dem Busch stirbt. Ich kann es mir nicht angucken. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Hagar, die Magd von Sarah, wo kommst du her, wo gehst du hin? Mach dir keine Sorgen, dein Gott hat das Schreien von deinem Kind unter dem Busch gehört. Schau mal, da drüben hast du nicht gesehen, da ist der Brunnen. Ihr werdet nicht sterben, von deinem Sohn wird auch ein großes Volk abstammen. Und sie ist überwältigt und sie sagt, das ist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich sieht. Und er spricht sie an bei ihrem Namen, als sie dort in Verzweiflung in der Wüste liegt und um das Leben ihres Kindes bangt. Und er sieht dich. Er sieht auch dich heute Morgen und er kennt dich und er ruft dich bei deinem Namen. Wir hatten gestern, morgen war die Situation, meine Schwiegermutter hat Geburtstag gehabt und wir sind dann dahin gegangen. Sie hat sich gewünscht, dass alle kommen und ihr bei der Gartenarbeit helfen. Das liebe ich ja total. Weil ich gar keinen grünen Daumen habe, aber ich dachte, na gut, einen Sack Erde tragen, das kriege ich vielleicht hin. Und dann war es gestern morgen ein bisschen stressig und so. Ich habe noch meine Folien gemacht für heute. Und dann war Emilia im Flur gesessen und dann hat sie es nochmal gesagt und hat geweint und gesagt, niemand achtet auf mich, niemand achtet auf mich. Und war so, also niemand spielt mit mir, die anderen waren auch mit sich beschäftigt und niemand achtet auf mich. Und dann bin ich auch hingegangen und gesagt, Emilia, weißt du, es ist gerade so viel wichtig. Aber so ist Gott nicht. Gott, er achtet auf dich immer, in jeder Situation deines Lebens, auch dann, wenn du es nicht so empfindest, dann, wenn du es nicht spürst. Er ist da und er achtet auf dich in jeder Situation. Ich glaube, dieser Schmerz von ihr in dem Moment war auch echt, niemand achtet auf mich, natürlich in meinen Augen übertrieben in der Situation. Aber wie oft geht es uns in so Situationen, wo wir denken, und Gott sagt, ich bin doch da. Ich bin doch da, ich achte auf dich. Folie 6, Jesaja 43, Vers 1 steht, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Da ruft jemand und die Frage ist, antwortest du ihm, antwortest du auf dieses Rufen? Die Schafe, heißt es hier, sie hören den Ruf des Hirten und sie folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme und einer fremden Stimme werden sie nicht folgen. Es gibt eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, da haben Soldaten die Schafe von fremden Schafherden gestohlen und da gibt es auch eine Geschichte, wo dann ein Hirte also nachts dann eingeschlafen ist. Also seht ihr, das ist nie gut, wenn der Hirte schläft. Aber ein natürlicher Hirte, der muss halt auch irgendwann mal schlafen. Das ist so. Aber die Bibel sagt uns, mein Gott, der Gott Israels, er schläft und er schlummert nicht. Ja, nicht mal so kurz weggenickt. Ich meine, wir kennen das bei Elia, wo er sich, wo er sich lustig macht, ist euer Gott eingepennt, meiner nicht. Unser Gott, er schläft und er schlummert nicht. Der Hirte ist eingeschlafen und als er aufgewacht ist, war die Herde weg. Und dann hat er gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann doch, und hat dann einfach nur vom Berg aus seinen Ruf, seinen Herdenruf dann gemacht, seiner Herde entgegen. Und die Schafe, sie kamen zurück zu ihrem rechtmäßigen Besitzer. Als dann die Soldaten aufgewacht sind, waren die Schafe weg. Und sie sind alle zum rechtmäßigen Besitzer zurückgelaufen. Das lässt sich nicht verhindern. Die Schafe, sie kennen die Stimme und sie folgen ihm und dem Fremden folgen sie nicht. Wenn der Hirte ruft, dann sind die da. Gucken wir uns noch den nächsten Abschnitt an, Folie 7. Da heißt es weiter, dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Deshalb erklärte er es ihnen nochmal. Jesus sprach wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig, also das heißt gerettet werden, sagen andere Übersetzungen auch, gerettet werden und wird ein- und ausgehen und grüne Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Also sie haben es nicht verstanden und Jesus erklärt es ihnen nochmal. Und als erstes würde man denken, ah, das sind doch eigentlich nur Wiederholungen. Das stimmt, deswegen brauche ich das auch nicht alles nochmal sagen, was ich schon gesagt habe. Aber eine Sache ist bei dieser Wiederholung entscheidend anders. Nämlich was? Wem es aufgefallen ist, seid mutig, sagt es. Die was? Nee, eine Sache ist anders. Okay, ich sag's euch. Als erstes spricht Jesus in dritter Person vom Hirten. Er sagt, es gibt einen Hirten, es gibt eine Tür. Aber jetzt sagt Jesus, ich bin der Hirte. ich bin die Tür. Und das war natürlich die Provokation für die Pharisäer, war jetzt perfekt. Davor hat er gesagt, der Hirte, die Tür, jetzt sagt er, ich bin es. Ich bin es selber. Ich bin es. Das ist hier wesentlich anders. Und er sagt das natürlich nicht, um die Pharisäer zu ärgern, sondern er sagt das, weil es die Wahrheit ist. Weil es die Wahrheit ist und weil er es jetzt den Leuten gesagt hat, weil er sich zu erkennen gegeben hat. Und dann macht er die Provokation noch mal stärker, weil er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Es gibt eine Verweisstelle, also Jesus bezieht sich hier auf einige Stellen aus dem Alten Testament, aus einige Verheißungen aus dem Alten Testament. Und eine Stelle, die hier immer wieder in Bibelkommentaren auch als Verweis angegeben ist, möchte ich ganz kurz nur angucken. Folie 8 ist Hesekiel 34, Vers 2 bis 4. Da steht, so spricht Gott, der Herr, den Hirten von Israel, die nur für ihr eigenes Wohl sorgen. Eine andere Übersetzung sagt, die nur sich selbst weiden. Ihnen wird es schlecht ergehen. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen? Ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere. Aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten habt ihr nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen habt ihr nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. Seht ihr wieder dieser Rückbezug zu dem, wie sie diesen blinden Mann behandelt haben? Hochnäsig, überheblich, bring jetzt noch deine Eltern her, das kann er geherrscht. Das ist hier drin. Hier sehen wir eindrücklich ein Beispiel für schlechte Hirten. Schlechte Hirten. Es gibt auch schlechte Gemeindeleiter. Es gibt auch Machtmissbrauch. Es gibt auch Dinge, wo Menschen ihre Position und Stellung missbrauchen und sie weiden eigentlich sich selber, aber nicht die Herde. Und Gott sagt, ihnen wird es schlecht ergehen. Gott spricht hier eine klare Warnung aus und er zeigt uns, dass Jesus der absolute Gegensatz ist. Jesus ist das perfekte Beispiel für einen guten Hirten. Folie 7. Genau, das haben wir schon gelesen. Und jetzt sagt er nochmal hier, ich aber bin die Tür für die Schafe. Und Jesus benutzt hier ein weiteres sehr interessantes Bild aus seiner Zeit. Es war damals so, es gab die Herden, die draußen waren, die hatten nur einen Zugang, nur einen Eingang und die waren, ich weiß nicht, ob die waren irgendwie eingezäunt und da gab es aber nur eine Stelle, wo man das betreten konnte. Und die Hirten, das wussten die damals, die haben das verstanden, die haben sich dann in den Eingang gelegt und haben dann verhindert, dass Wölfe von draußen reinkamen und dass die Hirten, die Schafe von innen rauslaufen konnten. Und Jesus sagt hier, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht. Das heißt, die Hirte aus der damaligen Zeit, die haben mit ihrem eigenen Körper, haben die ihre Schafe bewacht und beschützt. Die sind richtig Risiken eingegangen. Sie waren die Tür. Sie waren die Tür, das haben die damals verstanden. Finde es hochspannend, aber da können wir noch viel drüber sagen. Aber ich finde es spannend, wie der Hirte damals die Schafe beschützt hat. Aber Jesus, er geht hier noch einen gravierenden Schritt weiter. Folie 9. Er sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte, er lässt sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, Luther schreibt hier, der Mietling, den Begriff kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und er zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe, also hier auch nochmal, ich bin der gute Hirte. Vorher gesagt, der gute Hirte, er kennt's. Jetzt sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus kennt dich. Er kennt dich bei deinem Namen und du liegst ihm wirklich am Herzen. Er meint so gut mit dir. Ein guter Hirte mag bereit sein, Risiken einzugehen, aber einen Hirte zu finden, der sogar sein Leben für die Schafe gibt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber genau das hat Jesus getan. Und deswegen wissen wir jetzt auch, ich habe mich bei dieser Geschichte, könnte man sich doch fragen vom Anfang, warum haben die Schafe das geschafft, die Hirten zu vertreiben? Ja, weil, und wenn die einen fressen, kommt gleich der Nächste. Wie kann das sein? Weil es bezahlte Hirten waren. Ja? Hirten, die nur für Lohn arbeiten und die gehen, rennen weg, wenn der Wolf kommt. Ich sterbe doch nicht für die Schafe von einem anderen. Also das, schon für sein eigenes Schaf zu sterben, das ist ja schon Wahnsinn. Aber für die von einem anderen ist recht nicht. Die rennen weg, wenn der Wolf kommt. Aber genau das hat Jesus getan. Er starb für uns am Kreuz. Er ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir leben können. Und all das, was ich falsch gemacht habe, die falschen Wege, die ich gegangen bin in meinem Leben, die Gott geschmerzt haben, all mein Fehlverhalten, all meine Sünde, all das, was mich von Gott weggeführt hat, das nimmt Jesus auf sich und er sagt, ich trage diese Schuld, damit du sie nicht tragen musst. Und deswegen sind wir frei und der Zugang zu Gott ist wieder frei und wir können wieder in Gottes Nähe kommen. Ich werde das an der Stelle nicht weiter ausführen, weil wir haben in der Predigtreihe noch das Thema, ich bin die Auferstehung und des Lebens und habe ich da nichts mehr zu sagen. Deswegen könnte man hier natürlich tiefer reingehen, aber lasst uns das dann dort nochmal besprechen und hier nochmal beim Hirten bleiben, bin aber fast durch. Der gute Hirte, er bleibt auch bei den Schafen, wenn sie bockig werden. Der lässt sich nicht so einfach davonjagen. Auch wenn das Schaf sagt, ich brauche keinen Hirten, ich will es nicht, ich kann es selber, ich bin selber groß. Der gute Hirte lässt sich nicht davonjagen. Ich habe euch das gesagt, einem meiner Kinder, wenn es nochmal Konflikte gab und es dann geheißen hat, dann bin ich nicht mehr dein Kind. Also, nein, nichts, was du tust oder nicht tust, kann dazu führen, dass du nicht mehr mein Kind bist. Ich liebe dich. Ich liebe dich. So, und es heißt in der Bibel, nichts kann uns reißen aus der Hand des Vaters. Nichts kann uns reißen aus seiner Hand. Wo steht das nochmal in der Bibel? Wer weiß es? Okay, das war eine Fangfrage. Das steht natürlich auch in Johannes 10. Es steht tatsächlich auch in Johannes 10. Folie 10, noch den letzten Abschnitt. Aber ihr glaubt nicht, das sagt er immer noch den Pharisäern, ne? Wir sind immer noch in diesem Kontext, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe, die Pharisäer. Jesus sagt ihnen zuvor, dass sie keine wahren Hirten sind und jetzt setzt er noch einen drauf. Jetzt sagt er ihnen, dass sie nicht mal Schafe sind. Das war die führende Elite. Und er sagt ihnen, ihr seid nicht mal Schafe, denn meine Schafe, sie hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Schafe. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Und ich und der Vater, wir sind eins. Ewiges Leben. Der Hirte, er beschützt uns. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist verloren zu gehen. Ist verloren zu gehen. Und Jesus, er stirbt für uns, damit wir nicht verloren gehen. Und wenn du noch keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann triff diese Entscheidung heute Morgen. Mich freut so das Zeugnis, was der Franz erzählt hat. Und genau das wollen wir. Wir wollen, dass Menschen erkennen, ich brauche den Hirten. Ich brauche ihn. Und wenn du die Entscheidung nicht ganz klar getroffen hast, triff sie heute. Triff sie heute. Du kannst Gott vertrauen, er meint es so gut mit dir. Und jetzt zum Abschluss, letzter Punkt. Ist er auch mein Hirte? Ich habe gesagt, der Punkt ist nur ganz, ganz kurz, aber er ist deswegen umso wichtiger. Es gibt jemand, der Gott auch von ganzem Herzen vertraut hat. Und das war König David. Und der hat den bekanntesten Psalm der Bibel geschrieben. Der ist heute Morgen auch immer wieder angeklungen. Ist natürlich welcher? Der Psalm 23, genau. Der Herr ist mein Hirte. Und natürlich komme ich bei diesem Thema an diesem Psalm einfach nicht vorbei. Und die Frage ist hier,
Ist er einfach ein Hirte oder ist er mein Hirte? Ist er dein Hirte? Ihr kennt es vielleicht, das bringt man manchmal Kindern ja so bei, mit der Hand, dass man es sich merken kann als Eselsbrücke, der Herr ist mein Hirte. So, und das Mein, das ist der Ringfinger. Der Ringfinger, er stellt einen Bund dar. Dieser Ring, er zeigt, dass ich mit Anna verbunden bin. Und das bedeutet, dass Anna nicht nur einfach eine tolle Frau ist, sondern es bedeutet, dass sie meine Frau ist. Und glaubt mir, das macht einen riesengroßen Unterschied für mich. Sie ist meine Frau, okay? Heute Morgen, als ich wäre es gern mitgegangen, ist leider krank, konnte nicht mit zum Gottesdienst, hat es mir nochmal gesagt, wie hast du es gesagt? Ich bin in Gedanken bei dir, ich bin in Gebeten bei dir und ich bin im Livestream bei dir. Da habe ich gesagt, das klingt ja schon fast trinitarisch. Also ja, aber auch wenn sie jetzt nicht hier ist, so ist sie doch hier. Versteht ihr? Hallo, übrigens in die Kamera. So ist sie, wird gleich das Handy klingelt und sie sagt Schluss, dann wisst ihr. Aber es zeigt Verbundenheit, Verbundenheit, Bund, mein ist so ein entscheidender Unterschied. Und ich möchte am Schluss von der Predigt eine letzte praktische Übung mit euch machen. Es gibt so viele Menschen, die den Psalm 23 kennen. Aber die entscheidende Frage ist, kennst du den Hirten? Nicht kennst du den Psalm, sondern kennst du den Hirten? Ist es dein Hirte? Und da möchte ich am Schluss eine Übung machen. Und zwar macht es zu Hause mal nach, weil es ist so wichtig, dass ihr diesen Psalm persönlich auf euch nehmt. Und dass ihr das lest und dass ihr euren eigenen Namen da einsetzt. Markus, kommst du mal zu mir vielleicht? Darf ich dich mal bitten? Wir machen das einmal zusammen. Und ihr macht es heute Mittag mit eurer Bibel. Komm, einfach, komm. Nein, brauchen wir nicht. Ich spreche es dir nochmal zu, ihr könnt es mitlesen. Aber damit ihr seht, wie kraftvoll das ist, wenn wir das persönlich dem anderen zusprechen. Der Herr ist Markus sein Hirte. Und Markus, er hat alles, was er braucht. Gott lässt Markus in grünen Tälern ausruhen und er führt ihn immer wieder zum frischen Wasser. Gott gibt Markus neue Kraft. Gott zeigt Markus den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn Markus einmal durch das dunkle Tal des Todes geht, so fürchtet er sich nicht, denn Gott, er ist an Markus seiner Seite. Sein Stecken und Stab schützen und sie trösten Markus. Gott deckt Markus einen Tisch vor den Augen seiner Feinde, er nimmt ihn als seinen Gast auf und salbt sein Haupt mit Öl. Gott überschüttet Markus mit Segen. Gottes Güte und Gnade begleiten Markus alle Tage seines Lebens und Markus, er wird für immer im Hause des Herrn wohnen. Amen. Es tut gut, oder?
Sehr gut.
Es tut gut, gell? Genau. Wir müssen.
Und noch kurz eins, guck mal, auch hier fängt es mit R an und ab dem finsteren Tal wird er zum Du.
Ja,
wir das gerade auch schon
stimmt. Genau. Letzter Satz, wenn wir diesen Psalm mit einem Wort zusammenfassen müssten, dann wird vielleicht den meisten von euch das Wort vielleicht Versorgung einfallen, oder? Also mir fällt es als erstes ein. Aber da steckt nicht nur Versorgung drin, sondern da steckt auch Führung drin. Und naja, Fürsorge erleben wir gern, aber geführt werden, damit tun wir uns schwer. Aber beides gehört zusammen, dass Gott der unser Fürsorger sein will, dass er uns versorgt, aber er möchte uns auch führen. Und die Frage ist er dein Hirte, der dich führen darf? Amen.